Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Es ist Frühjahr, wir gehen auf die Zeitumstellung zu und das heißt, wir gehen wieder mehr Fahrrad fahren. Und das heißt aber auch, dass wir vielleicht unser Fahrrad doch nochmal uns vorab genauer anschauen sollten, nochmal einen kleinen Check machen sollten. Funktioniert die Schaltung noch? Sind die Reifen noch gut? Ist vielleicht das Lenkerband wechselbedürftig oder liegt vielleicht sogar richtig was im Argen? Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ja, warum dieser Frühjahrscheck eigentlich so wichtig ist beim Fahrrad, was man da beachten sollte und was man vielleicht auch generell einfach an, ja, Schrauber-Skills wenigstens so ganz basic drauf haben sollte, um sein Fahrrad eben vernünftig einzustellen. Dazu haben wir im Podcast zum einen meinen Roadbike-Kollegen Christian. Guten Morgen.
Morgen, grüßt euch.
Und wir haben Bianca am Telefon, beziehungsweise in der Leitung. Du bist, hallo erstmal.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist Zweirad-Mechanikerin, hast ein Radgeschäft in München und bist beruflich damit beschäftigt, Räder von Kunden wieder auf Vordermann zu bringen. Habe ich das so kurz und knapp auf den Punkt gebracht oder würdest du was ergänzen?
Das ist korrekt.
Ja, sehr gut. Ich stelle mal an dich die ganz einfache Frage so an den Anfang. Warum ist gerade im Frühjahr der Radcheck so wichtig oder wäre der auch wann anders im Jahr genauso wichtig?
Zum einen ist es ja, dass viele über den Winter nicht so viel fahren, also draußen fahren, eher eventuell auf der Rolle. Jedoch die draußen fahren, gerade diese Witterungsverhältnisse, die wir auch dieses Jahr haben, Salz, Feuchtigkeit, Schmutz, die machen dem Fahrrad natürlich zu schaffen. Mhm. Und da wäre es natürlich wichtig, das zu kontrollieren. Selbst wenn das Fahrrad steht, altern ja die Komponenten, ja. Reifen, Lager, man sollte natürlich alles überprüfen. Mhm.
Selbst wenn das Fahrrad steht, okay, also ein Grund mehr Fahrrad zu fahren, weil verschleißen tut es eh, würde ich sagen.
Genau.
Ja. Eben mal doof gefragt, was kann denn da schlimmstenfalls passieren, wenn ich da irgendwie kein Auge drauf habe?
Wenn man zum Beispiel Tubeless fährt, die Milch kann natürlich altern, wenn das Fahrrad steht. Ja, das sollte man überprüfen.
Okay.
Genau.
Wieso ist da keine Milch? Die habe ich doch im Herbst eingefüllt.
Genau. Und natürlich Reifenluftdruck überprüfen sollte man sowieso regelmäßig. Also mindestens einmal im Monat. Also bei Tubeless sowieso jede Woche. Und da wirklich alle Komponenten nochmal auf Vordermann bringen, ja, um zu prüfen, laufen die Bremsen richtig, schleift irgendwas, läuft das Lager, hört man am Lager irgendwas?
Mhm. Das sind ja so, also du sagst gerade das Thema Bremsen, also da geht es ja auch teilweise wirklich um Sicherheit und um, klingt jetzt dramatisch, aber es kann auch um Leib und Leben gehen, wenn das Rad eben nicht gescheit funktioniert. Ich hatte da auch mal eine schöne Anekdote, bin ich eine RTF gefahren, so im März, und der eine Kollege, mit dem wir fuhren, da ging dann irgendwann die elektronische Schaltung leer. Und da meinte er so, die habe ich doch neulich erst noch geladen. Da habe ich ihn gefragt, was ist denn neulich? Ja, Oktober, November, irgendwie so. Und er ist halt schon anscheinend einigermaßen regelmäßig gefahren über den Winter. Da meinte ich auch so, ja, doof. Was erlebst du so für Zustände an Fahrrädern, wenn die Leute bei dir gerade jetzt so im Frühjahr in den Laden kommen und vielleicht auch sagen, oh, ich fühle mich da jetzt nicht so bewandert, das selber irgendwie zu reparieren, auf Vordermann zu bringen. Was sind so die, weiß nicht, die krassesten Auswüchse an Dingen, die dir da schon im Montageständer gehangen haben?
Man muss einmal unterscheiden zwischen einem wirklich Hobbyfahrer und einen, der das wirklich sportlich ambitioniert ist. Mhm. Also die wirklich sich mal ein Rennrad kaufen oder ein Gravelbike, die nicht viel fahren, manchmal wirklich schlecht eingestellt, schmutzig, also wirklich nicht gepflegt, und haben auch nicht so ganz das Gespür, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja? Und dann gibt es wieder die ambitionierten Radfahrer, die ihr Fahrrad nach jeder Ausfahrt putzen, das wirklich top in den Laden kommt, das man in den Montageständer hängen kann und wo wirklich zum größten Teil alles passt.
Ah, okay. Also wo du dann auch manchmal davor stehst und sagst, ja, was soll ich hier eigentlich machen? Das ist top in Schuss.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Aber ich habe jetzt bei Stichwort Frühjahrscheck, du hast ja auch gesagt, Reifenluftdruck. Ich habe immer bei Frühjahrscheck, bin ich immer so bei Steuerlager, gehört ja zu den Sachen so, hat man im Hinterkopf, müsste man eigentlich mal machen, schreckt man aber auch mal wieder zurück, weil, okay, du musst irgendwie den Bremskörper abschrauben, irgendwie die Gabel raus, das Lager irgendwie neu fetten. Das ist für mich so ein okay, das mache ich mal, wenn ich mal Zeit habe und dann fällt es halt oft hinten runter, bis es dann irgendwann scheinbar zu spät ist, weil eigentlich, ja, oder einrastet oder keine Ahnung. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, da sollte man immer mal einen Blick drauf haben, gerade im Frühjahr, wenn man es im Winter vielleicht viel gewaschen hat. Das heißt ja immer so, ja, waschen ist ja natürlich grundsätzlich gut, aber kann natürlich auch so Fett irgendwie nach und nach rausspülen.
Ja, da kann ich euch was erzählen. Gestern hatte ich eine Kundin mit einem Rennrad, die schon öfter zu mir kommt und ich sollte da einen kurzen Platten machen und habe dann auch gemerkt, okay, die Hinterradlager komplett haben sich komplett rau angehört. Mhm. Ja, ich habe das ja erst letztes Jahr gekauft, aber dass sie in diesem Jahr oder im letzten Jahr schon 10.000 Kilometer runtergeradelt ist, macht es natürlich, also das hatte sie nicht auf dem Schirm, genauso vorne Steuersatz, wirklich der Lenker hat sich nicht bewegt und das ist schon eine Sache, wo man wirklich jedes Mal mit prüfen muss, ja. Oft denken ja viele, okay, das Radl ist erst letztes Jahr gekauft worden, ist es noch nicht so alt, aber je nachdem, wie viel Kilometer ich fahre, wo bin ich gefahren, das haben viele eben gar nicht auf dem Schirm.
Ja, gerade, weil du gesagt hast, wo bin ich gefahren? Also ich bin überrascht. Ich habe früher lange in Norddeutschland gewohnt und damals noch mit Felgenbremsen. Also ich habe einen Satz Bremsklötze hat bei mir 3 Jahre gehalten. Heute muss ich die 1 oder 2 Mal in der Saison wechseln, die Scheibenbremsbeläge, weil ich jetzt halt auch mehr in den Bergen fahre und auch dadurch mehr bremsen muss, ganz natürlich. Habe ich damals gemerkt, macht einen Riesenunterschied. Ja.
Scheibenbremsbeläge sind ja auch sowas, so ein Punkt. Ich meine, früher die Felgenbremsbeläge, die hatten meinen Blick gehabt, so Scheibenbremsbeläge, die sieht man halt nicht. Also, und ich habe es halt auch schon erlebt, dass dann Leute, wie die muss ich wechseln oder das klingt komisch. Also, man selber merkt, okay, das klingt komisch, also anders als es sollte und die denken, wieso? Und dann sind die halt schon runtergebremst und es fiel halt so nicht auf.
Das Besondere ist ja, finde ich, so beim Radsport, es gibt ja die einen, die irgendwie alles gerne selber machen und auch in diese Technik des Fahrrads so verliebt sind und da auch möglichst viel selber warten, reparieren, vielleicht auch tunen oder vielleicht auch verschlimmbessern. Kommen wir auch noch gleich zu. Dann gibt es aber auch die, die wirklich sagen, boah, nee, ich habe 2 linke Hände, will ich gar nicht. Bei dir ist ja jetzt das Besondere, dass du als Frau eine gelernte Zweiradmechanikerin bist, also ich will da jetzt gar keine Klischees oder so bedienen, aber das ist ja sicherlich ungewöhnlich. Also das ist ja eigentlich eher so ein, wenn ich in den Fahrradladen gehe, irgendwie denkt man immer, dass da erstmal Männer am Schrauben sind. Wie erlebst du das bei deinen Kunden? Hast du, oder auch wenn du gibst ja auch Workshops, wie erlebst du das? Wie sind so die Schrauberskills bei den Geschlechtern, Männer versus Frauen? Ist es wirklich so, dass die Frauen da eher vom Schrauben wegbleiben und sind die Männer eher so, ja, ich kann das alles und dann, nachdem irgendwie alle Schrauben verdreht sind, stellen sie fest, ach scheiße, doch nicht. Was sind da so die typischen Erlebnisse, die du da machst?
Genau, bei Männern, die gehen natürlich öfter an die Sache ran, die wollen das natürlich auch, selbst wenn sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen. Bei Frauen, die sind eher zurückhaltend, aber wenn man ihnen erklärt, wirklich Stück für Stück, wie was funktioniert und warum was so ist, trauen sie sich eher ran und möchten das natürlich auch lernen.
Merkst du da, dass man da vielleicht auch, wenn man den Leuten Dinge erklärt, weil ich finde, es gibt ja, oder anders, es gibt ja Schrauben und es gibt ja so einfach Basics, die man drauf haben müsste. Also zu den Basics zähle ich jetzt mal, dass ich, wenn mir die Kette runterfällt, dass ich die wieder auflegen kann. Wenn ich mal einen platten Reifen habe, dass ich den unterwegs wechseln kann. Also ich finde, egal von welchem Geschlecht oder von welchem Schrauber, von welcher Schrauberaffinität, das sollte ja wirklich jeder drauf haben. Erlebst du da, dass man den Männern Dinge anders erklären muss als den Frauen, weil man sie auf einer anderen Ebene erreicht? Wie machst du das in deinen Workshops?
Finde ich nicht. Man kann Frauen und Männer gleich schulen. Wie gesagt, Männer gehen dann eher direkt daran an die Sache. Frauen fragen eher nochmal nach, vergewissern sich, dass ja nichts kaputt geht oder dass sie nichts falsch machen. Das sind Männer natürlich sehr selbstbewusster.
Das Besondere ist, man kann ja neben deinen Workshops, die du anbietest, haben wir noch was für die Frauen, die uns zuhören. Es gibt ein My Cycling Camp Women's Only dieses Jahr in Andalusien vom 25. April bis zum 2. Mai. Und da wirst du auch vor Ort sein und wirst auch Workshops geben und den Frauen so die wichtigsten Schrauberskills rund ums Fahrrad beibringen.
Genau. Das ist dann jetzt dieses Jahr mein viertes Mal in My Cycling Camp. Zum einen bin ich dort die Mechanikerin, die alles eben einstellt, Pedale ranmontiert, wirklich das Fahrrad einstellt, dass die natürlich eine schöne Woche haben. Und zum anderen eben wirklich so erste Skills. Wie helfe ich mir, wenn ich alleine unterwegs bin? Wenn ich einen Platten habe, auf was muss ich achten? Wo fange ich an? Und wie komme ich dann dazu, dass ich wirklich mir alleine helfen kann, diesen Platten zum Beispiel zu reparieren? Oder wie gesagt, auch wenn eine Kette runterfällt, wenn die Kette reißt, wie kann ich mir da eben helfen?
Geht es dann in Richtung, was man dabei haben sollte? Ich meine auch so ist ja, was brauche ich an Reifenheber? Was macht einen guten Reifenheber aus? Worauf achte ich beim Mini-Tool? Welche Mini-Pumpe brauche ich? Und sowas, das gehört ja alles mit dazu, was man dabei haben sollte als Notfallpaket. Was muss da dran sein? Brauche ich einen Kettennieter oder brauche ich keinen Kettennieter? Solche Sachen.
Den Link zu dem Camp packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Also wie gesagt, das ist ein Woman-Only-Camp, also richtet sich nur an die, es ist quasi von Frauen für Frauen. Aber wenn ihr eine schöne Woche in einem Vier-Sterne-Hotel verbringen wollt und dabei noch tolle Fahrradtouren machen wollt, andere coole Leute kennenlernen wollt und dann auch noch von Bianca den einen oder anderen Schraubertrick gezeigt bekommen wollt, dann ja, checkt mal den Link in unserer Beschreibung unter der Folge und meldet euch da gerne an. Ich musste gerade dran denken, weil du sagtest so, wenn man so das erste Mal einen Platten hat, das war tatsächlich, als ich vor, jetzt muss ich rechnen, 18 Jahre ist es ungefähr her, angefangen habe, Rennrad zu fahren, war das so meine größte Sorge, wenn ich mal irgendwann alleine unterwegs bin und ich einen Platten habe. Also ich hatte zwar irgendwie alles bei und wusste auch so grob, wie man Fahrradreifen wechselt, aber ich dachte mir so, oh, bei dem Rennradreifen, da mit diesem hohen Druck und damals ist man ja noch 23 mm und 8 Bar gefahren, da hatte ich irgendwie immer so ein bisschen Bammel vor und ich weiß noch, dass ich dann so das erste Mal, also anfangs bin ich immer in einer größeren Gruppe mitgefahren, irgendwann war ich mal mit jemandem zu zweit und der hatte dann auf einmal einen Platten und hat es dann selber gewechselt und der war halt schon total erfahren und das war für mich irgendwie wie so eine Erleichterung, weil ich da einfach mal zugeguckt habe, ah, wie geht denn das? Und irgendwann kam der Tag, wo es mich dann, als ich mal allein unterwegs war, dann auch selber erwischt hat und da habe ich wirklich so zurückgedacht, ja okay, warte mal, der hat erstmal das Laufrad raus, dann irgendwie Reifenheber und ja, eben die ganzen Schritte, die mir heute so, weiß ich nicht, das muss ich schon fast drüber nachdenken, wenn ich es jemandem erklären müsste, ja, warte mal, wie geht denn das eigentlich, weil man das so intuitiv macht. Was würdest du denn sagen, Bianca, sind so die drei Dinge, die man auf jeden Fall können sollte, egal ob man sich als Schrauber oder Schrauberin bezeichnet oder eben nicht?
Zum einen, klar, Reifen checken, Reifendruck. Zum anderen, wie reinige ich meine Kette und wann muss ich die Kette schmieren? Und Bremsen prüfen natürlich. Bremsen ist das Wichtigste an unserem Fahrrad. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Deswegen schleift irgendwo die Bremse, gibt es irgendwie Geräusche. Und sind die Bremsbeläge eventuell noch gut?
Da finde ich ja fast schon, dass die Scheibenbremsen, die sind ja schon ein bisschen. Also bei den Felgenbremsen früher konntest du einfach so rangucken und hast gesehen, oh, ist kein Belag mehr da. Ja, muss ich tauschen. Bei den Scheibenbremsen finde ich, ist es ja schon ein bisschen schwieriger. Da muss ich diesen kleinen Sicherungssplint irgendwie abziehen. Da muss ich die Schraube da irgendwie rausdrehen. Und selbst wenn ich dann da irgendwie diesen Belag rauskriege als absoluter Nichtschrauber, dann habe ich ihn in der Hand und denke so, keine Ahnung. Findest du auch, dass die Technik manchmal auch komplizierter geworden ist mit den ganzen neuen technischen Errungenschaften, die dazugekommen sind?
ist auf jeden Fall technischer geworden. Ich würde auch niemandem raten, der sich wirklich nicht mit Bremsbelägen auskennt. Wie baue ich auf was muss ich achten, das auch wirklich zu lassen. Eine Sichtprüfung tut es auch manchmal wirklich nur. Allein man kann meist in das Bremswerk reinschauen. Ansonsten haben wir immer noch den Hörtest. Ein metallisches Klingen oder Schleifen bedeutet immer nichts Gutes. Wenn ich nur ein leichtes Ticken habe oder so ein ganz leichtes Schleifgeräusch, es kann natürlich sein, dass die Bremse vielleicht etwas verzogen ist, dass wir die einstellen müssen. Aber jedem zu raten, der sich wirklich nicht wirklich auskennt, die Finger von den Bremsbelägen erstmal zu lassen. Ja.
Aber ich finde, wo du sagst, es wird alles komplizierter. Ich denke gerade zurück, so am Anfang früher Reifen wechseln. Man hatte einen Butylschlauch drin, den hat man rausgemacht, hat immer irgendwie den zweiten, dritten, vierten Flicken drauf gemacht, das Ding wieder reingesetzt und das ging. Mittlerweile mit Tubeless ist ja ein super System, aber wenn du halt dann doch mal einen Platten hast, wo die Luft nicht hält, das ist dann, also bringt glaube ich auch schon, also aus meiner Erfahrung auch erfahrenere Radfahrer an ihre Grenzen, wenn es halt nicht dicht ist und dann musst du irgendwie gucken, kriegst du es irgendwie dicht oder musst du dann doch irgendwie einen Schlauch einziehen, wie kriege ich diese oft straff sitzenden Mantel von der Felge runter und wie kriege ich ihn nachher wieder rein, also da ist ja schon einiges, was durchaus Probleme bereiten kann, sagen wir es mal so.
Ich habe gerade einen Gravel-Laufradsatz im Keller zu stehen, da ist das ich glaube das Vorderrad. Das verliert einfach immer Luft. Also ich kann den jetzt aufpumpen und ich kann damit auch eine Runde fahren, kein Problem. Aber wenn ich dann das Rad über Nacht hinstelle, ist es am nächsten Morgen wieder platt. Und ich habe das auch schon ins Wasserbad gehalten. Da kommt nirgendwo Luft raus. Also ja, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich den Reifen irgendwann einfach mal...
Ich hatte war der Felgenstoß bei meinen Alu-Laufrädern. Der war irgendwie nicht ganz dicht. Habe ich dann auch erst nach mehreren Recherchen irgendwie rausgefunden, dass halt Alu-Laufräder, die waren... Diesen zusammen und dieser Felgenstoß war nicht so dicht, dass die Dichtmilch das abgedichtet hätte. Da habe ich dann den Trick erfahren, dass man dann Sekundenkleber auf diesen Felgenstoß machen kann. Und zack, hat es dann funktioniert.
Ja. Ja, aber ich finde, Tubeless ist so ein schönes Beispiel. So, früher hast du ja gesagt, okay, irgendwie der Schlauch, ich weiß nicht, wo das Loch ist, der ist einfach immer undicht. Komm, neuer Schlauch rein und Problem gelöst. Und heute ist irgendwie so, ja, es könnte das Ventil sein, es könnte das Felgenband sein, vielleicht ist es der Reifen, vielleicht ist es irgendwie die Dichtmilch oder in deinem Fall die Felge. Also das zieht sich ja dann noch durch. Also wenn man jetzt irgendwie auch so elektronische Schaltungen, sind ja auch toll. Aber da kannst du natürlich auch manchmal irgendwie, okay, ja, warum wechselt jetzt sie auf dem Ritzel den Gang sauber, aber auf dem Ritzel drei weiter rechts rattert's jedes Mal. Da kann man ja auch sich drin verlieren, bis man da den Fehler gefunden hat. Wenn man mal so von den, also ich würde vielleicht noch zu diesen Dingen, die du genannt hast, Bianca, die man unbedingt können sollte, ich würde so für unterwegs auf jeden Fall Reifen wechseln, würde ich noch ergänzen. Finde ich persönlich auch super wichtig. Und ich finde, was man auch können sollte, und dass es eigentlich nicht wirklich schwer ist, einfach mal so regelmäßig den Sitz der Schrauben zu überprüfen. Also ob das jetzt die Sattelstütze, der Vorbau, am Kettenblatt, whatever ist. Und dazu brauche ich ja Werkzeug. Wie wichtig, sagst du, ist oder welches Werkzeug sollte man so im Grundrepertoire haben? Und worauf sollte man da vielleicht auch achten, wenn man Werkzeug kauft?
Ich denke mal, das Wichtigste für alle, egal ob Rennrad, Alu oder Carbonrahmen, ist der Drehmomentschlüssel. Jeder hat es vielleicht schon mal erlebt, Schraube fest und dann eventuell sogar ab, Gewinde rausgerissen. Und gerade bei Carbon ist natürlich sehr wichtig, dass wir unsere Drehmoment einhalten. Und klar, Reifenheber wichtig für unterwegs, der Drehmomentschlüssel, Imbusschlüssel natürlich auch. Wie gesagt, da wirklich darauf achten, dass alle Drehmomentangaben eingehalten werden, weil sonst haben wir wirklich einen kaputten Rahmen, es knackt und ein Riss drin, wäre natürlich schade.
Ja, wo du sagst, so überprüfen vor der Fahrt, Lenkerklemmungen, sind die noch fest oder auch so Klassiker wie, wenn du auf einmal Steuersatzspiel hast und das Rad wackelt. Ich merke das bei meinem Gravelbike tatsächlich, weil da irgendwie durch die Vibrationen mehr sozusagen das Lager arbeitet, da muss ich gefühlt alle halbe Jahr mal so am Steuersatz so eine halbe bis eine Viertelumdrehung irgendwie nachziehen, weil sich das immer löst. Und wenn ich dann bremse, dann fängt es halt vorne so ein bisschen an zu stottern. Und wenn ich dann den Steuersatz nachziehe, dann ist es wieder weg. Deswegen also auch solche Sachen gerne mal zwischendurch checken.
Was jeder natürlich immer vor jeder Rad checken sollte, ist auch wirklich, also wie gesagt, Sattel immer einstellen und Lenker kann auch jeder einstellen. Ja.
Und das Schöne ist ja, das richtige Drehmoment, also wenn man so einen Drehmomentschlüssel hat, das richtige Drehmoment steht ja meistens an der Schraube oder irgendwie daneben auf dem Vorbau oder auf dem Rahmen. Meistens klein daneben, also ob das jetzt so wie 5 Newtonmeter, 6 Newtonmeter sind. Und da gibt es ja auch immer die Unterscheidung, es gibt manchmal ein maximales Drehmoment und manchmal gibt es nur ein Drehmoment. Ich versuche eigentlich immer so, wenn da 5 steht, gebe ich meistens nur so 80%, also ich gebe immer nur so 80% erstmal drauf. Wenn da 5 steht, mache ich eben 4. Wenn da 10 steht, mache ich eben 8. Einfach um mich von unten so ein bisschen ranzutasten. Wenn ich dann jetzt merke, okay, die Sattelstütze rutscht eben noch, weil ich vielleicht ein großer, schwerer Fahrer bin, ja, dann muss ich vielleicht doch 4,5 oder 5 oder 9 oder 10, je nachdem, was halt eben das Maximum ist, draufgeben. Würdest du auch so vorgehen oder sollte ich mich da schon, wenn da steht Maximum, dann kann man da auch Maximum draufpacken?
Ich würde mich so rantasten, natürlich nicht gleich fest, weil wenn ich zum Beispiel mehrere Schrauben habe, wie am Steuersatz. Da, wenn ich eine Schraube anziehe, muss erstmal die untere nachgezogen werden und dann verändert sich auch nochmal das Drehmoment. Deswegen immer schön gleichmäßig dann bis zum Maximalen.
Bring mich noch zu dem Punkt, wenn man so, wenn Schrauben im Kreis angeordnet sind, also ich sage jetzt mal Kettenblattschrauben, so ein Klassiker, oder beim Auto macht man das ja auch, wenn man ein Rad wechselt, dass man so über Kreuz anzieht. Also, dass man vielleicht bei 12 Uhr anfängt, dann macht man 6 Uhr, dann macht man 3 Uhr, dann macht man 9 Uhr. Und nicht irgendwie, okay, ich fange mal oben an, 12 Newtonmeter, alles klar, dann setze ich mal die nächste Mutter an. Weil das einfach dafür sorgt, dass diese Kräfte sich gleichmäßig, diese Klemmkräfte einfach gleichmäßig verteilen und das dann auch besser halten kann. Ja, guter Punkt. Und beim Kurbelarm, bei Shimano zum Beispiel, auf der linken Seite ist es ja auch so, dass ich quasi zwei Schrauben von zwei Seiten habe. Und ich meine, da ist 12 bis 14 Newtonmeter angegeben. Da mache ich auch mal so, okay, erstmal die eine Seite auf 5, dann die andere auf 5, dann die nächste auf 8, dann die andere auf 8. Und so quasi arbeite ich mich hoch, bis ich dann irgendwann bei 12 oder 14 angekommen bin.
So machen wir es auch.
Sehr gut.
Lenkerklemmung ist ja auch so ein Klassiker. Das ist ja in der Zeit, bevor es die One-Piece-Cockpits gab, war ja auch mal eigentlich immer 4 Schrauben, dann oben rechts, unten links und dann so einmal im Kreuz. Das ist wirklich... Das Einzige, wo ich mich nicht ans Drehmoment halte, ist tatsächlich so Sachen, wo 40 Newtonmeter draufsteht. Da weiß ich, okay, da kannst du relativ kräftig dran gehen. So Kassetten, Abschlussring und so. Soweit reicht mein Drehmomentschlüssel gar nicht. Da weiß ich, okay, ja, das kann schon fest sein.
Ja, ich muss es halt nur wieder lose kriegen.
Na gut, das geht ja meistens.
Tatsächlich ist ja auch bei Steckachsen ist ja auch in der Regel irgendwie ein Drehmoment vorgegeben. Auf dem Rahmen. Da bin ich aber auch eher so, also ich habe zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel, einen normalen Inbusschlüssel, einen passenden, der liegt bei mir im Auto im Kofferraum. Den habe ich quasi immer da, dass wenn ich das Rad ins Auto tue, dass ich schnell das Vorderrad rausnehmen kann und ich mache da immer nach Gefühl. Ich habe da, glaube ich, noch nie, also will ich jetzt hier auch gar nicht für werben, dass man das irgendwie, also ist vielleicht auch eine Memo an mich selbst, da vielleicht auch mal einen Drehmomentschlüssel in die Hand zu nehmen, um da einfach auch den sicheren Sitz des Vorderrades, also nicht, dass das jetzt einfach so rausfallen kann, aber selbst wenn es ein bisschen Spiel hätte und du fährst jetzt eine Abfahrt runter und es kommt der Wind rein, dann kann natürlich da auch vielleicht ein bisschen eher das Flattern anfangen vom Vorderrad, als wenn das halt wirklich vorschriftsgemäß festgezogen ist. Wo ich ja immer einen Föhn kriege, ist, wenn ich sehe, dass Leute, wenn sie zu Hause schrauben, ihr Mini-Tool nehmen, um damit zu schrauben. Weil, ich weiß nicht, da hast du so kleine Hebel und meiner Erfahrung nach drehst du damit dann, also wenn du damit richtig so regelmäßig schraubst, dir irgendwann die Schraubenköpfe rund. Es gibt natürlich auch sehr hochwertige Mini-Tools, aber gerade wenn man so ein ganz einfaches, vielleicht nur aus dem Baumarkt hat, würde ich da echt von abraten und würde sagen, okay, nimm das halt wirklich nur unterwegs für den Notfall und kauf dir für zu Hause irgendwie ein hochwertiges Werkzeug. Stimmst du mir dazu, Bianca, oder sagst du, es ist eigentlich kein Problem, wenn man da vorsichtig ist?
Na, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Was ich schon für ausgenudelte Schrauben erlebt habe, die wir aufbohren mussten, das ist natürlich dann auch ärgerlich, weil man da wirklich Gewalt anwenden muss, weil du kriegst das nicht mehr auf. Ja? Und es ist natürlich schade, irgendwas kaputt zu machen, was eigentlich hätte verhindert werden können. Deswegen, wir benutzen auch nur hochwertiges Werkzeug. Und selbst wenn wir merken, das Werkzeug ist schon ein bisschen abgenutzt, dann wird es ersetzt. Weil nichts ist schlimmer, als wirklich eine Schraube irgendwo aufzubohren, um die zu ersetzen.
Was macht für dich ein hochwertiges Werkzeug aus? Also auf welche Eigenschaften achtest du bei einem Werkzeug, wenn du dir welches zulegst?
Also wirklich auf den Härtegrad auch und auf die Verarbeitung. Also jeder kennt zum Beispiel auch diese Imbusschlüssel mit dem Kugelkopf. Und wenn ich dann sehe, dass zum Kunden vielleicht mit dem Kugelkopf versucht haben aufzudrehen und das immer wieder ausnackeln, ist eigentlich ein No-Go. Ja.
Wie setzt man diesen Kugelkopf richtig ein?
Den Kugelkopf kann man dann einsetzen, wenn die Schraube eigentlich schon relativ lose ist oder ich die Schraube einfach nur handfest befestigen möchte. Ansonsten wirklich den richtigen Imbus nehmen oder Torx. Wir haben ja viele Schrauben jetzt auch mit Torx. Und dass wir da einen richtigen Hebel haben und am Schluss uns wir sowieso wieder den Drehmomentschlüssel nehmen.
Wie problematisch ist es, dass es, also manchmal habe ich irgendwie den Torx in der Hand und will dann noch eine Inbusschraube. Also hab irgendwie gerade eine Torx-Schraube gelöst, dann will ich noch irgendeine Inbusschraube lösen und zufälligerweise passt ja da auch gerade ganz gut rein. Wie schlimm ist das?
Kann man machen, aber je nachdem kommt es auch auf die Schraube drauf an. Wenn natürlich die Schraube auch nicht gerade sehr hochwertig oder fest ist, Festigkeit hat, dann mache ich mir natürlich den Kopf von der Schraube komplett kaputt. Also bei Torx, sage ich mal, Torx auf Imbus ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir ja einen Vielzahn haben. Wenn wir es aber umgedreht machen, dann haben wir das Problem, dass es viel schneller kaputt geht.
Also den Inbus in die Torx-Schraube zu stecken, wäre schlimmer.
Irgendwie rein zu, genau. Passt nicht, dann okay, dann nehmen wir den kleinen, drehen rum und dann brechen wir natürlich die Zacken innen drin ab.
Wieso habe ich gerade den meinen alten Handwerksmeister, der Meister will es nicht glauben, mit Mama kann man schrauben.
Stichwort Hammer, ich musste neulich tatsächlich mein Innenlager wechseln bei meinem Rad und das ist Pressfit. Und da blutet mir jedes Mal die Seele, wenn du da über diesem Rad stehst, dieses Ausschlagewerkzeug ansetzt und dann da wie ein Blöder drauf klopfst und vor allem, wenn dann das Innenlager einfach auch nicht raus will und du dann mit noch mehr Kraft da drauf haust, dann denke ich mal so, oh, also das kann der Entwickler des Carbonrahmens sich so nicht gewünscht haben, dass der Rahmen solche Kräfte aushält. Also da muss ich tatsächlich überlegen, ob ich noch mal irgendwann, es gibt ja auch so Werkzeuge, also mit denen du es einpresst, das Lager. Und es gibt ja welche, wo du es wieder rauspressen kannst, also wo du gar nicht diese Gewalt anwenden musst. Ich glaube, da werde ich irgendwann noch mal, also ich habe jetzt erstmal ein neues Innenlager. Also ich bin da hoffentlich erstmal die nächsten 1, 2, 3 Jahre safe. Aber
ja, oder halt ein Rad mit BSA kaufen. Ich glaube, das ist aus Schraubersicht, glaube ich, schon das eindeutig angenehmere, weil das einfach Hebel ansetzen, rausschrauben und dann kriegst du das besser hin. Und das ist ja durchaus zu beobachten, dass es wieder mehr Räder gibt, wo einfach auf geschraubte Lager gesetzt wird. Vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren war ja quasi alles mit Pressfit.
Ja, aus der Zeit ist mein Rahmen halt auch noch und deswegen bin ich halt auf Pressfit festgenagelt.
Ja. Es wird auch ein neues Rad geben.
Bestimmt. N+1, wir verweisen auf unsere Folge.
Und wenn es natürlich auch ein hochwertiger Rahmen ist, finde ich, dass Pressfit natürlich wirklich genial ist. Es ist schön clean. Aber natürlich ist BSA leichter zu tauschen auch. Ja? Also wenn du da ein Problem hast, kanatst natürlich, ist nicht so geräuschanfällig. Ich weiß nicht, wie es bei dir am Fahrrad ist, ob du da Geräusche hast.
Ja, ich hatte Geräusche und konnte die, also bin so nach und nach durchgegangen und irgendwann wusste ich, okay, Kettenblatt, alles, also es muss das Innenlager sein. Und als ich das dann getauscht habe, war es auch weg.
Wobei so Geräusche ja so ein Thema für sich sind. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber man hat ja selber, wenn man fährt, es soll ja eigentlich keine Geräusche machen. Generell kann man ja sagen, wenn irgendwas Geräusche macht während des Fahrens, ist ja meistens irgendein Problem. Und man sollte die wenigsten Geräusche einfach so wegignorieren. Na, gibt's sie schon. Und meistens ist ja ein Geräusch irgendein Anzeichen für ein Problem. Aber es gibt halt auch echt Schwierigkeiten, das immer zuzuordnen. Man denkt ja immer, ja, das ist das Innenlager oder das ist der Rahmen, der knarzt. Aber die Erfahrung lehrt ja, es gibt unfassbar viele Sachen an einem Fahrrad, die Geräusche machen können. Von der Sattelstütze, wo einfach Dreck drin ist, von Speichen, die irgendwie aneinander stoßen im Wiegetritt, von Bremsen, die schleifen, von was weiß ich was. Wie sind so deine Geschichten von, ja, das Fahrrad macht Geräusche, ist bestimmt das Innenlager und hier mach mal und guck, dass das Geräusch weggeht. Das ist ja Detektivaufgabe, oder?
Das sind auf jeden Fall. Da muss ich immer an die innen verlegten Schaltzüge denken. Mhm. ein Klappern, ein kleines Knacken. Also es ist wirklich Detektivarbeit. Man hat natürlich aus Erfahrung, weiß man, welche Geräusche zu was eventuell gehören. Wie gesagt, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein kleines Knacken habe in den Speichen, die natürlich zu lokalisieren, ist schwierig. Wenn ich gerade einen Fahrer habe, der vielleicht etwas mehr wiegt und ich es dann probiere, bei mir sind vielleicht keine Geräusche, bei ihm schon, und dann natürlich dem auf den Grund zu gehen. Ja. Aber Geräusche, ja, genau. Aber wie gesagt, man lernt mit der Erfahrung und weiß dann schon ungefähr, wo man hinschauen muss. Ja, manchmal sind es ja auch wirklich banale Sachen, dass sich irgendein Blatt reinheftet oder irgendwo rein verirrt hat und dann ein leichtes, sag ich mal, Surren oder ein leichtes Schleifen. Das ist natürlich nie so schlimm. Ja, alles, was so leicht ist und nicht so kontinuierlich, ist erstmal nicht ganz so schlimm. Aber alles, was so metallisch sich anhört oder wo wirklich dann laut ist, da sollte man natürlich richtig drauf schauen.
Da kommt die Werbekarawane.
Moritz, du als unser Laufradexperte, dich wird doch das Angebot unseres Partners der heutigen Podcast-Folge ganz besonders interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich die Firma Arix aus der Nähe von Hamburg. Die machen Laufräder für Rennrad, Gravel, Mountainbike und Triathlon. Und bei unseren Tests haben die auch immer sehr gut abgeschnitten, vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Zuletzt waren sie ganz vorne dabei mit den Aero-Laufrädern Aero WT.
Und genau die werden jetzt erweitert, nämlich durch eine neue, noch performanceorientiertere Version Aero WTS.
Und die Aero WTS, die kommen mit einer neuen Carbonfelge, wahlweise 40, 50 oder 60 mm hoch und innen 23 mm breit.
Und dank der neuen Felge sind die Laufräder auch echt leicht. Also zum Beispiel in der beliebten Felgenhöhe 50 mm wiegt das Set aus Vorder- und Hinterrad gerade mal 1309 Gramm.
Aufgebaut sind die dann übrigens mit DT Swiss 240 Narben und DT Swiss Aerolite Messerspeichen. Was mir optisch sehr gut gefällt, diese 240 Narbe, die kommt nicht mit den normalen roten DT Swiss Decals, sondern so in einem dezenten Schwarz und Dunkelgrau.
Und du hast eben gesagt, Arix steht für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was kosten die Laufräder denn?
In allen Felgenhöhen 1.399 Euro. Und unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die bekommen zeitlich begrenzt sogar noch einen Rabatt. Dafür einfach bei der Bestellung den Rabattcode ROADBIKE50 eingeben. ROADBIKE in Großbuchstaben geschrieben. Der Rabattcode, der gilt übrigens für alle Carbon-Laufräder von Arix.
Das schaue ich mir nachher auf der Website gleich mal an. Die lautet www.arix.de und Arix schreibt sich übrigens AERYCS.
Infos, Link und Rabattcode findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Das war die Werbekarawane. Ich muss da zwei Anekdoten erzählen, wo ich wirklich hinterher gedacht habe, boah, ey, da muss man erstmal drauf kommen. Das eine ist, ich hatte bei meinem damals noch Felgenbremsrenner, hatte ich immer, wenn ich aus dem Sattel ging, hatte ich immer einen Knacken. Und ich hätte mein Leben darauf verschwört, dass das vorne irgendwo aus Gabel, Steuersatz, Vorbau kommt und habe da wirklich alles auseinandergebaut, gesäubert, gefettet, die Lager getauscht. Es war einfach nicht wegzubekommen. Und irgendwann hatte ich mal einen anderen Laufradsatz drin und habe dann festgestellt, dass hinten der Kontaktpunkt zwischen dem hinteren Ausfallende, also wirklich das ganz, ganz andere Ende vom Fahrrad war das, dass da ein bisschen Dreck war und quasi, wenn ich aus dem im Wiegetritt gefahren bin, der Punkt, wo die Narbe vom Laufrad auf dieses Ausfallende traf, dass das eben geknackt hat. Und ja, also da musst du wirklich erstmal drauf kommen und durch diese akustische Resonanz in dem Rahmen war das Geräusch eben vorne am Steuersatz war es zu hören, aber es kam eigentlich von ganz woanders. Also das war das eine. Und das andere war erst vor einem halben Jahr. Bei meiner Scheibenbremse war vorne am Laufrad immer so ein Tack, Tack, Tack. Und ich dachte, hä, hab da reingeguckt, reingeleuchtet, ein weißes Blatt Papier von hinten gegengehalten. Ja, da schleift nichts. Also hab dann auch die Kolben raus und den ganzen Sattel runter und neu ausgerichtet. Es war nicht wegzubekommen. Und irgendwann stellte ich fest, dass ganz, ganz oben zwischen der Spange, die diese beiden Bremsbelege auseinanderdrückt, da hat sich ein kleines Stück Gummi irgendwie drin verirrt, was ich aufgesammelt habe. Und es hat quasi von oben an der Scheibe geschliffen. Und quasi die Bremsscheibe hatte immer so eine kleine, wenn man sie von der Seite betrachtet hat, war die nicht perfekt rund, sondern hatte immer so eine kleine Einkerbung. Und da hat eben dieser Gummipfropfen dann immer das Geräusch gemacht. Und das war auch so, boah, ey, da musste erstmal drauf kommen. Ja, manchmal stehst du da vor deinem Rad und denkst so, ey, ich habe 20 Jahre Schraubererfahrung. Also will mir jetzt nichts drauf einbilden, aber eigentlich denkst du so, ich habe doch alles schon gesehen. Nee, hat man dann eben doch nicht. Hast du manchmal so Momente, Bianca, wo du auch Sachen erlebst oder auch am Ende auf Lösungen stößt oder auf Erkenntnisse, wo du sagst, boah, also ich mache das jetzt schon so viele Jahre, aber das war mir auch neu.
Ja, es entwickelt sich ja immer alles weiter und gerade die Hersteller haben immer wieder neue Aufhängungen, irgendwie bauen irgendwas anders. Da muss ich an einen Kunden denken, E-Gravel, ja, immer wieder Geräusche. Da mussten wir wirklich das ganze Rad auseinandernehmen. Da hat im Rahmen unter der Akkuplatte, war die Akkuplatte nicht ganz fest. Du kamst aber nur ran, wenn du den Motor ausgebaut hast, also die Drive Unit. Und von unten an immer ein kleines Stück Plastik, das eben durch Vibration an den Rahmen. Also, und normalerweise ist ja nicht so viel dran, sage ich jetzt mal. Aber es kommt immer wieder vor, dass sich irgendwas entwickelt oder dass irgendwas Geräusche macht, wo man wirklich erstmal schauen muss oder sich selber Rat auch suchen muss, ob jemand anders schon Erfahrung damit hat.
Ist es dann so, dass du, wenn du jetzt irgendwas technisch ganz, ganz Neues mal irgendwie auf dem Tisch hast, dass du dann wirklich beim Hersteller dann auch mal googelst, dir die Bedienungsanleitung ranholst? Oder ist das für dich als gelernte Zweiradmechanikerin vieles dann doch selbsterklärend, weil gewisse technische Prinzipien einfach nicht, also die greifen halt immer. Wie gehst du da vor, wenn du jetzt vor was ganz Neuem stehst?
Also ich hole mir auf jeden Fall immer die Bedienungsanleitung, wenn ich was nicht weiß. Ich schaue mir natürlich, klar, beim Hersteller schaue ich auf Seiten auch Videos. Viele stellen natürlich auch ihre Videos zur Verfügung. Man muss sich immer wieder weiterbilden. Also man kann nie stehen bleiben. Also das, was vor 5 Jahren war, ist heute schon längst überholt. Deswegen, wir müssen uns immer wieder neu bilden, sage ich jetzt mal, neu fortbilden, weil sich immer alles ändert.
Ja, allein so, wie man Steuerlager einstellt. Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedlichste Systeme, welche Schraube man in welcher Reihenfolge einstellen muss und dann die zuerst lösen, dass man oben greifen kann. Dann gibt's welche, ich erinnere mich an Canyon früher, da muss man den Vorbau festziehen und dann gab's so eine Madenschraube, die dann den Vorbau sozusagen zum Steuerrohr hin abdrückt sozusagen und dann brauchst du irgendwelches Spezialwerkzeug mitunter, was dann irgendwann mal mit dem Fahrrad mitgeliefert worden ist. Was dann wahrscheinlich in irgendeiner Kiste tief unten schlummert, weil man es nie gebraucht hat. Ja, ich meine, gab es so spezielle Schrauben, hier damit man oben sozusagen durch den Gabelschaft irgendwie reinkommt, um an diese Kralle zu kommen. Dann irgendwie, das muss dann so 10 cm lang sein oder so Klassiker wie eine Kamper mit einem 10 mm Imbus, wo du in die Achse rein musst, um die dann innen drin zu verschrauben. Also das ist ja schon auch immer so ein bisschen tricky, was man alles an Spezialwerkzeug mitunter einmal im Leben vielleicht braucht.
Mhm. Ist es dann so, Bianca, auch, dass du, wenn du jetzt Räder, wenn Leute Räder bei dir abgeben, dass gewisse Arbeiten früher vielleicht eine Arbeitsstunde bedeutet haben? Ich übertreibe jetzt mal und heute bedeuten sie einen ganzen Arbeitstag, einfach weil es auch komplexere Tätigkeiten geworden sind. Ich denke jetzt zum Beispiel so Steuersatz wechseln. Die Lager, die quasi oben und unten im Steuerrohr im Rahmen sitzen. Also ich würde sagen, früher habe ich das in einer halben Stunde gemacht. Jetzt ich so als sage ich mal, Hobbyschrauber. Heute, wenn ich da so eine voll integrierte Leitung habe und dann erstmal die Leitung kappen muss, dann muss ich die ganze Leitung da rausziehen, damit ich dieses Steuerlager abbekomme. Dann muss ich das alles tauschen, dann muss ich die Leitung wieder anschließen, dann muss ich ihn lüften. Da gehen ja schon mal wahrscheinlich, ich würde mal sagen, bei mir mindestens mal 3 Stunden drauf. Merkst du das auch und musst du das dann auch preislich an die Kunden weitergeben, dass eben so eine relativ simple Arbeit, die früher vielleicht, ich sage jetzt mal 50 Euro gekostet hat, heute dann eben 150 kostet?
Das muss man auf jeden Fall mit den Kunden vorher besprechen. Alle, die so ein Fahrrad fahren, wo alles integriert ist, im Lenker, im Vorbau, die muss man natürlich vorher sensibilisieren, klar definieren, was muss ich machen, wie lange ist die Arbeit. Und die meisten haben natürlich Verständnis. Alles, was natürlich schön clean ausschaut, ist heutzutage in immens viel Arbeit geworden. Wie gesagt, wir brauchen auch für manche Sachen wirklich doppelt so lang wie vorher.
Nicht, weil er euch zu, auf Deutsch gesagt, zu blöd anstellt, sondern weil es einfach wirklich mehr Arbeit bedeutet, ja.
Ja.
Ja, ich meine, das merken wir auch. Ich meine, früher haben wir Testräder immer komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Das können wir gar nicht mehr leisten, weil es so viel Arbeit geworden ist, so ein komplett integriertes Rad zu zerlegen. Und da fällt auch immer wieder auf, dass man manchen Herstellern eigentlich oder Entwicklern also den Reflex hat, denen rechts und links irgendwas um die Ohren zu hauen. Wie wenn du sagst, okay, um das Steuerlager zu tauschen, was ja eine Tätigkeit ist, die man jetzt mal regelmäßig irgendwie, oder zumindest mal sich das anzuschauen, regelmäßig machen sollte, wenn man dafür die Bremsleitung kappen muss, weil man sonst irgendwie die Gabel nicht ausbauen kann, dann musst du auch denken, so, das ist das bei aller cleanen Lösung, aber irgendwie praktikabel muss es ja trotzdem noch irgendwie sein. Ich meine, da erlebt man wahrscheinlich auch einiges.
Ja, und wahrscheinlich, wenn ich das gerade diese Tätigkeit 2-3 Mal gemacht habe, irgendwann ist die Bremsleitung halt zu kurz, dann muss ich halt auch noch die ganze Bremsleitung neu machen. Also dann geht's richtig in. Also ich bin da irgendwie immer so ein bisschen froh, dass mein Fahrrad, wie gesagt, schon so ein bisschen älter ist. Da sind die Züge noch außenrum verlegt. Das kostet mich vielleicht 2 Watt, keine Ahnung. Aber es spart mir auf jeden Fall viel, viel Zeit dann beim Steuersatz warten.
Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man eben diese Checks macht, gerade um dem Ganzen entgegenzuwirken, irgendwas tauschen zu müssen. Wie gesagt, wenn ich 1-2 Mal mindestens im Jahr meinen Steuersatz schmier, dann ist die Gefahr, dass der kaputt geht oder rau läuft, eigentlich wenig.
Ich würde dir gerne so zum Abschluss, also weil wir jetzt gerade schon so auch in diesen ja technisch fortgeschrittenen Fragen sind, würde ich dir gerne zu so ein paar modernen Entwicklungen am Fahrrad, würde ich dir gerne so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du darfst gerne mal sagen, was aus deiner oder vielleicht auch aus der reinen Schraubersicht eigentlich besser ist oder was du zumindest besser findest. Ich fange mal an mit der Frage Tubeless oder Schlauch?
Schlauch.
Was magst du an Tubeless nicht?
Tubeless ist super, ja. Wenn ich kleine Risse habe, dichtet es zwar ab, aber wenn ich jetzt einen Kunden bekomme, der Tubeless fährt, undicht, wie gesagt, erstmal die Fehlersuche, dann abdichten, dass das Rad dicht wird. Und wenn ich natürlich unterwegs auch oder der Kunde unterwegs einen Platten hat, Tubeless zu reparieren, schwierig. Aber für mich als Schrauber ist natürlich ein Schlauch wechseln, geht ruckzuck.
Kettenwachs oder Kettenöl?
Kettenwachs.
Wachs, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Sauber, clean, keine Geräusche, wirklich, ja.
Ja. Fun Fact, Christian hat mir gestern beim Mittagessen in der Kantine hat er mir erklärt, dass er jetzt auch mal sein Rad auf Wachs umstellen will. Carbon oder Alu?
Carbon. Sehr leicht. Wirklich auch steifer, ja. Aber natürlich kostenintensiver.
Und wahrscheinlich auch, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn man selber schraubt, ein bisschen, wie sagt man, mit ein bisschen mehr Rücksicht zu genießen auf Drehmomente und mögliche Kräfte in gewisse Richtungen, für die ein Fahrrad eigentlich nicht ausgelegt ist, siehe Pressfit aushämmern. Scheibenbremse oder Felgenbremse?
Scheibenbremse.
Trotz der ganzen Entlüftungs- und Quietsch-Thematiken und man fährt einmal durch eine Pfütze und auf einmal schleift alles?
Ja, trotzdem aber einfach zuverlässig. Trotzdem wartungsarm. Aber selbst bei Nässe funktioniert diese Bremse wirklich oder macht, was sie tun soll.
Guter Punkt. Interne oder externe Züge? Hatten wir, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen, aber...
Extern.
Extern, ja.
Kann man wirklich einfach leicht zu reparieren, leicht zu tauschen, ohne groß viel Aufwand betreiben zu müssen.
Aber nur jetzt, wenn es so um das Steuerlager geht, extern oder noch so wirklich ganz klassisch, wo die Züge komplett extern verlaufen sind, also wo sie auch nicht durchs Unterrohr oder durch die Kettenstreben gelaufen sind. Was ist da dein Favorit?
Da eben im Steuerrohr, alles andere schön verpackt im Rahmen.
Okay.
Mhm. Schön clean.
Weil man da auch sagen muss, da gab es ja auch zwischendurch echt Verwirrungen. Also in der Phase, bevor elektronische Schaltungen kamen, wo noch die Schaltzüge teils durch den Rahmen geführt worden sind, ich erinnere mich an das erste Wench, was ich, glaube ich, damals gesehen habe, wo noch die Schaltungen durch den Lenker und dann hinten durch den Rahmen, und das waren echt so 10 Millionen Umlenkungen. Also das war echt so ein Puzzlespiel sondergleichen. Also Stichwort Verirrungen von manchen Herstellern, die es Gott sei Dank dank E-Schaltungen zumindest mal weniger geworden sind.
Mechanische oder elektronische Schaltung?
Elektronische Schaltung. Wenn sie aufgeladen ist.
Ja, wenn sie aufgeladen ist. Du hast es gerade mit so einem Leuchten in den Augen gesagt, so elektronische Schaltung.
Ja, du, ich bin vorher immer mechanisch gefahren und habe mir jetzt vor 2 Jahren eben auch eine elektronische gegönnt. Und ich finde halt einfach dieses Schaltverhalten, wenn sie richtig justiert ist, einfach genial.
Ja, also es lenkt sich kein Zug mehr, es verstellt sich nichts. Mhm. Das ist einmal eingestellt, dann funktioniert es halt. Gefühlt musste ich ja früher alle Jahr meine Züge erneuern, gerade wenn man auch im Winter fährt. Die Zughüllen setzen sich zu, du hast mehr Reibung, dann musst du das Ganze wieder schmieren, dann verstellt sich wieder, dann stehst du hinten und ziehst irgendwie eine Viertelumdrehung irgendwie an der Einstellschraube oder der Umwerfer einstellen, mechanisch ist eh ein... Wir hatten, glaube ich, haben wir mal die Folge gemacht, welche Schraubearbeiten wir hassen? Ich erinnere mich dunkel.
Bei mir ist es auf jeden Fall der Umwerfer. Also generell jegliche Umwerfereinstellungen. Ich weiß nicht, das werde ich nicht mehr warm mit in diesem Leben.
Genau.
Ist bei mir immer so ein Trial and Error und nicht irgendwie, dass ich da wirklich weiß, was ich tue. Also ich weiß es schon, aber ich muss mich da mal so ein bisschen rantasten, bis es irgendwie sauber wechselt, aber gleichzeitig auch nicht schleift. SRAM, Shimano oder Campagnolo?
Das ist eine schwierige Frage. Jeder hat natürlich seine Vorteile. Bei mir für Schrauben natürlich oder auch Ersatzteilversorgung gerne immer Shimano. Ja, zuverlässig. Wenn es um kabellos geht, würde ich sagen, immer SRAM. Und natürlich sehr präzise auch. Pampa hat wirklich, ist vom Design richtig schön. Die Bremsleistung von der Pampa, wirklich außerordentlich. Schönes Mineralöl. Schöne Farbe. Mhm.
Sieht man ja leider nur nicht. Also außer in der Werkstatt.
Ja, genau. Aber aus Schraubersicht gerne immer Shimano.
Ja, ich war vor 2 Jahren in den Pyrenäen und brauchte dann auch Ersatzteile. Und das war mit einer SRAM. Und da haben mich die Franzosen auch angeguckt. SRAM? Non. Seulement Shimano. Also die hatten wirklich nur Shimano-Teile da. Und ja, musste ich dann ein bisschen Mix and Match betreiben, sagen wir es mal so. Was man vielleicht nicht immer machen sollte, aber ich wollte ja auch noch ein paar Tage fahren. Die letzte Frage haben wir eigentlich vorhin schon ein bisschen beantwortet. BSA oder Pressfit? Du bist, glaube ich, für BSA, oder?
BSA, genau. Schnell zu tauschen, ja. Wenig Geräusche.
Ja, ich glaube, mein nächster Rahmen wird auch wieder BSA haben. Das wird dann schon auch ein Kaufkriterium bei mir sein. Ob ich mich an die voll integrierten Züge dann ranwage, weiß ich noch nicht. Ja, Bianca, vielen Dank auf jeden Fall für deine Tipps, für deine Einblicke. Ich hoffe, dass sowohl die Leute, die sonst nicht so gerne schrauben, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen haben, dass aber auch gleichzeitig die Leute, die das schon seit 10, 20, 30 Jahren machen. Also ich fand es irgendwie ganz spannend, mal so deine Einblicke zu bekommen aus der Werkstatt. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf an alle Mädels und Frauen, die uns gehört haben. My Cycling Camp vom 25. April bis 2. Mai 2026 in Andalusien. Bianca wird auch vor Ort sein, wird euch eure Räder perfekt einstellen. Und wenn ihr ein Problem mit eurem Rad habt, dann wird sie auch das perfekt einstellen. Und ihr könnt nebenbei auch noch in den Workshops ein bisschen was lernen. Weil, ja, wie gesagt, Schrauben muss nicht schwer sein. Es gibt ein paar Dinge, die sind wirklich ganz, ganz simpel und die sollte man auch einfach drauf haben. Allein schon, dass wenn man draußen mal einen Platten hat oder irgendeinen anderen kleinen Defekt, dass man da nicht gleich das Taxi rufen muss, sondern dass man da einfach ganz entspannt in 5 Minuten weiterfahren kann. Bianca, ich sag vielen Dank für deine Zeit und würd mich freuen, wenn du mal wieder, wenn wir ein Schrauberthema haben, bei uns in den Podcast kommen möchtest.
Sehr gerne, ich danke euch.
Christian, dir auch vielen Dank für deine Schrauberexpertise und euch nochmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ciao, ciao.
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 Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.